Und dann würdest du sagen, Fabian, wenn dich jemand so was fragt.
Dann würde ich sagen, die Dinos, die sind ausgestorben, bis auf die Vögel.
Genau.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Vogelfreundinnen und Vogelfreunde, zu einer neuen Folge von Reingezwitschert.
Ja, ich bin's wieder, wie immer, der Martin, und mir gegenüber sitzt der Fabian.
Freut mich sehr, dich zu sehen, Martin.
Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengekommen sind und heute über Vögel sprechen. Bevor wir das aber tun, meine erste Frage, Vogelfakt. Wir haben ja die Folge 40, also eine schöne runde Zahl. Was hast du denn zu 40 rausgesucht?
Ja, ich habe was rausgesucht. Ich glaube, das wirst du mögen. Und zwar, es gibt 40 Pirolarten weltweit. Oh. Und davon ist einer, der Zweifarben Pituhui, der giftigste Vogel, den es gibt. Also es gibt giftige Vögel, das haben wir auch schon mal thematisiert in einer Folge. Der frisst nämlich so giftige Käfer und nimmt die Toxine in seiner, also für ihn unbeschadet, in seinen Muskeln, in seinem Gefieder auf und wird damit ziemlich giftig sogar.
Ah ja, wusste ich gar nicht, dass der ein Pirol ist.
Und zwei von den 40 Arten sind leider schon ausgestorben. Aber wirklich sehr schöne Vögel überall auf der Welt. Pirole, Loriot, ne? Der Komiker hat sich ja auch nach einem Pirol in seinem Familienbaum. Okay, das wird zu weit. Ja. Wir gehen weiter.
Ich wollte übrigens noch sagen, mir hat übrigens die Rabenfolge sehr gut gefallen. Also nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch im Nachgang. Und ich muss sagen, da sind zwei meiner Lieblingsversprecher drin, die auch drin geblieben sind, nämlich die Raubsauger. Da hatte ich so ganz viele Bilder im Kopf irgendwie, so kleine Staubsauger, die irgendwie Tiere fressen, was auch immer. Und Fasäne fand ich auch ganz süß.
Fasäne. Ja, das ist die Kurzform von Fasanenhähne, Martin.
Ja, so, okay. Ja, worum geht's denn heute? Heute geht's ja um ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt du schon damit hattest. Ich glaube, mindestens genauso viel wie ich.
Während des Studiums. Also es war ein Herzensthema von Martin, was wir heute machen. Und ich freue mich drauf.
Ja, und ich hoffe, wir können das schön rüberbringen, dass es euch auch interessiert und fasziniert. Es geht nämlich heute um die Verwandtschaft der Vögel. Also was heißt Verwandtschaft? Woher weiß man, dass sie miteinander verwandt sind? Also ja, irgendwie sagt man es doch selbstverständlich, aber woran macht man es eigentlich fest? Von wem stammen sie eigentlich ab? Also Vögel gab es ja nicht immer auf der Erde, ne? Und ja, in der Systematik, in der Verwandtschaft benutzt man ganz viele Begriffe wie Stammbaum, Art. Die Begriffe wollen wir heute mal ein bisschen klären. Was bedeuten die eigentlich? Und warum braucht es eigentlich diese wissenschaftlichen Namen, die oftmals so unaussprechlich sind? Ja, das und vieles mehr, darüber werden wir heute sprechen.
So, und bevor wir mit der Systematik und Evolution der Vögel starten, hat Martin uns eine Zuhörendenfrage mitgebracht.
Genau, die kommen nämlich von Caroline per Mail zum Thema Rabenvögel. Und das war eine recht lange Mail. Es hat aber echt Spaß gemacht, die zu lesen. Also danke dafür, Caroline. Und Caroline schreibt, sie füttert seit kurzem Vögel in ihrem Garten oder sie und ihr Mann tun das. Und da kamen dann irgendwann auch Rabenkrähen dazu. Und das hat sie dazu veranlasst, eine Kamera zu installieren. Sie nennen das KRA-TV, fand ich irgendwie ganz süß. Und die eine Rabenkrähe, die da immer regelmäßig kommt, nennen sie Herrn Kra. Ja, und jedenfalls, ich habe hier meinen Auszug mitgebracht aus ihrer Mail und lese mal vor. Also, es geht um Herrn Kra. Wir lieben ihn. Es ist wirklich jeden Tag aufs Neue eine schöne und besondere Begegnung, die mein Mann und ich mit der Umwelt da draußen haben. Wenn er morgens noch nicht da ist, rufe ich ihn. Kra, komm, es gibt Essen. Da bin ich mittlerweile auch schmerzfrei, ob die Nachbarn das hören oder nicht. Da ist es nur naheliegend, das Ganze Rufen und Pfeifen als Vogelhaben zu bezeichnen. Also Vogelhaben in Anführungsstrichen. Wo ich früher doch dachte, dass Ornithologie irgendwie langweilig sei. Vögel halt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Durch Kra bin ich zu euch gekommen, inzwischen Mitglied beim NABU und ein großer Rabenfan. Also ganz tolles Feedback.
Ja, und herzlich willkommen in der reingezwitschert Birding Community.
Genau. Wir hoffen, dass du uns noch lange erhalten bleibst.
Die Vogelnews.
Fabian, was hast du uns denn heute mitgebracht aus der Vogelwelt? Ich darf vorlesen, härter als Elefantenknochen, knallharte Hornvögel.
Ja, was habe ich da mitgebracht? Eine Studie aus Hongkong. Und zwar ist die News ungefähr vom Juli 24. Und die habe ich neulich in der Zeitschrift Vögel gelesen. Und zwar geht es um einen sehr eigentümlichen Vogel. Der erinnert passend zur Folge so ein bisschen auch an so ein Dino. Also es ist so sehr groß und hat einen riesengroßen Schnabel. Ich sage vielleicht erst, wie er heißt. Das ist der Schildhornvogel. Und zwar ist er sehr groß, hat ein schwarz-weißes Gefieder und der Schnabel, das Gesicht, das ist so rot-gelb, wirklich total urig sieht er aus. Und er wohnt in den südostasiatischen Regenwäldern. So, was hat es damit auf sich? Dieses Horn auf dem Schnabel ist anders als bei den ganzen anderen Nashornvögeln, zu denen er auch gehört, ist es keine Luftkammer, ist es nicht quasi hohl, sondern da sind so knöcherne Strukturen drin. Also dieses Knochengewebe hat so viele Bälkchen und das nennt sich Knochentrabikel.
Also Bälkchen wie im Sinne von Balken wie in einem Haus.
Genau, sozusagen. Genau. So ganz viele Querverstrebungen. Das ist auch aus Keratin, also das gleiche Material, wo auch der Schnabel draus ist, die Federn, die Krallen, auch hier unsere Fingernägel, Fußnägel und Haare sind aus Keratin.
Trabekel, sagst du?
Genau, und diese Struktur nennt sich Trabekel. Cooles Wort, Trabekel. Sag's auch mal.
Trabekel.
So, und diese Trabekel finden sich in einigen Knochen. Und diese Arbeitsgruppe hat schon diverse Tierskelette untersucht, unter anderem auch Elefantenknochen. Und die Trabekel, das ist alles härter und dichter als bei Elefanten, zum Beispiel als bei Oberschenkelknochen von einem Elefant. Also es ist noch härter. So, was diese Vögel nämlich machen, die Männchen, die führen Luftkämpfe und fliegen mit Geschwindigkeiten von aufeinanderfahrenden Autos, fliegen die in der Luft gegeneinander und kämpfen so um die Weibchen. Und der Forschungsleiter hat auch gesagt, so dicke und so harte Trabekel hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und er hat viele Trabekel gesehen. Ich versuche möglichst oft auch das Wort einzubringen. So, das finde ich schon mal eine coole News. Und es ist auch ein ziemlich interessanter Vogel. Was ihm leider zu schaffen macht, ist erstmal der Lebensraumverlust und dieses Horn ist extrem begehrt als Kunst. Also daraus wird in China und in Japan wird da Kunst geschnitzt draus. Das nennt sich auch rotes Elfenbein und das ist wertvoller als Elefantenelfenbein. Hm. Und da wird dem Vogel sehr viel nachgestellt. Und ja, aber eine faszinierende Art. Die Einheimischen nennen ihn auch als die treue Seele. Und zwar gilt er als das treue Symbol. Wenn die Partner sterben, so sagt man, dann suchen die verbliebenen Witwen oder Witwer ganz lange nach ihren Partnerinnen oder Partnern. Also sehr, sehr treuer Vogel, sehr interessante Geschichte, fand ich.
Das war mir echt nicht bekannt, dass die Luftkämpfe ausführen. Ich kannte die nur, weil die Weibchen noch, glaube ich, eingemauert werden, während sie brüten und die Jungen aufziehen, ne?
Genau, und dann so den Schnabel nur noch aushalten.
Schön.
Okay.
Schöne News.
Alles weitere zu der News findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, und bevor wir ins Hauptthema einsteigen, ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber der NABU ist ja Deutschlands größter Umweltschutzverein, Naturschutzverein. Und unsere Arbeit trägt sich ja hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge und durch Spenden, so auch unser Podcast. Und dank eurer Zustimmung und eurer Treue ist ja reingezwitschert seit inzwischen anderthalb Jahren, also ein sehr erfolgreiches Format für den NABU. Ja, und da dachten wir, es ist an der Zeit, mal was Neues auszuprobieren.
Genau, wir wollen nämlich jetzt auf eigenen Beinen stehen und die Podcast-Folgen durch eine kleine Werbe- oder Reklameanzeige finanzieren. Und da gibt es in jeder Episode so einen kleinen Einschub. Und jetzt geht's auch schon los damit.
Jetzt kommt Werbung.
Wenn ihr gerade in die faszinierende Welt der Vögel einsteigt oder falls ihr ein Buch sucht für die ganze Familie, dann hat der Kosmos Verlag ein Buch für euch, womit ihr kinderleicht Vögel bestimmen könnt. Das Besondere an dem Titel Gartenvögel lebensgroß, das ist, was der Name auch schon verrät. Da sind 68 Gartenvogelarten mit Fotos und das finde ich das Coole, in ihrer tatsächlichen Größe dargestellt.
Ich finde das eine super Idee. Ich hatte nämlich am Anfang meiner Vogelkarriere oft Probleme, die eigentliche Größe von Vögeln einschätzen zu können. Und da hätte ich mir dieses Buch über alles gewünscht. Ja, und über die kostenlose Kosmos Plus App könnt ihr auch alle passenden Vogelstimmen hören. Und das Buch ist nicht nur von Fabian und mir empfohlen, sondern vom ganzen NABU und natürlich erhältlich auf kosmos.de und überall dort, wo es Bücher gibt.
Ende der Werbung.
Thema der Woche.
Fabian, ich sag mal was. Okay. Merlot.
Amsel.
Merle Noir.
Schwarzdrossel.
Merla.
Oh Gott, du bist so bilingual, ich sag hier nur deutsche Namen. Todus Merula.
Mhm. Und dann hätte ich noch Blackbird.
Okay, Klassiker.
Ja. Ich weiß nicht. Amsel schon? Ja, ne?
Ja, hatten wir schon. Also ihr hört, wir reden die ganze Zeit über einen Vogel und zwar über die Amsel. Und die hat ganz viele verschiedene Namen.
Und das ist natürlich klar, die Amsel gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa und ich glaube sogar in Asien. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber definitiv in vielen verschiedenen Nationen, wo eben auch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und deswegen hat die Amsel natürlich ganz viele verschiedene Namen. Und das nicht nur im außerdeutschsprachigen Raum, sondern sogar auch im deutschsprachigen Raum. Also da gibt es ja auch verschiedene Namen dafür, ne?
Bekanntes Beispiel, denkt man, Gimpel oder Dompfaff. Also teilweise sind auch beide Namen verbreitet. Manche Namen sind schon älter. Es gibt aber auch eine Liste von offiziellen Namen, welche für die spezifischen Länder dann so ist. Aber wenn ich jetzt mit jemandem anders aus einem anderen Land über diesen Vogel reden möchte und ich weiß halt nicht, ne, wie die Art auf der anderen Sprache heißt, gibt es eine Form, die immer funktioniert, weil sie in allen Sprachen gleich ist. Und das ist der wissenschaftliche Artname.
Genau, und der besteht, das kennt ihr sicherlich aus diversen Vogelbüchern und auch anderen Naturführern, der besteht immer aus zwei Teilen. Ne? Und da ist der erste Teil, ist der sogenannte Gattungsname, der wird immer mit einem Großbuchstaben geschrieben. Und der zweite Teil, das ist der eigentliche Artname. Also wir haben ja die Amsel jetzt vorgestellt und du hast auch schon den wissenschaftlichen Namen erwähnt, nämlich Turdus merula. Und Turdus ist der Gattungsname. Und Merula ist eben der Artname. Und es gibt ja noch andere Arten von Amseln bei uns, zum Beispiel die Singdrossel. Weißt du da zufällig gerade, wie die wissenschaftlich heißt? Ich nämlich nicht.
Ja, Turdus philomenus.
Ja, philomenus, genau. Ne? Ja. Also Turdus, seht ihr wieder, ist wieder derselbe Gattungsname wie bei der Amsel, aber der Artname ist ein anderer. Und der bedeutet so viel wie wohlklingende, glaube ich. Ne?
Ja.
Und daran sieht man also, die beiden sind verwandt miteinander, sie gehören zu einer Gattung, aber sie bilden zwei verschiedene Arten.
So, und diese wissenschaftlichen Namen, das ist einfach auch wichtig. In jeder Publikation, in allen möglichen Veröffentlichungen steht immer auch der wissenschaftliche Name, damit ganz klar zweifelsfrei gesagt werden kann, das ist auf jeden Fall diese Art. Ich habe es auch in Honduras erlebt, da haben die Vögel einfach auch auf der Sprache 10 verschiedene Namen, aber andere haben auch den gleichen Namen und so, das ist dann alles, verschwimmt alles, aber bei den wissenschaftlichen Namen, das ist klar, das ist eindeutig, der kann sich auch mal ändern. Wenn Verwandtschaftsverhältnisse neu geklärt werden, dann ist passiert eher selten. Aber das ist immer ein festgelegter Name.
Und der ist aber leider nicht immer sehr leicht auszusprechen. Also es gibt ganz verschiedene Arten und sie sind nicht sehr umgangssprachlich, sagen wir es mal so. Aber wenn ihr mal bei einer Party, vielleicht mit anderen Birdern und Birderinnen, ein bisschen punkten wollt, dann lernt doch mal ein paar einfache. Also am einfachsten ist es eigentlich, wenn wir Arten haben, wo Gattungs- und Artnamen übereinstimmen. Und ich sag mal ein paar und du sagst mir mal, wie die auf Deutsch heißen, okay? Wahrscheinlich kennst du sie alle. Aber ganz einfach ist zum Beispiel Krex Krex.
Mhm. Wachtelkönig.
Ja, ist der Wachtelkönig, genau. Dann gibt es noch Pika Pika.
Mhm. Die Elster.
Mhm.
Klingt Apus. Wie ein Pokémon.
Ja. Genau.
Pika Pika.
Und dann haben wir noch Apus Apus.
Der Mauersegler.
Mhm. Und ich nenne noch zwei, Spinus Spinus.
Ehrenzeisig.
Ja, und der letzte, alle ist mein Lieblings.
Ah, das ist der Krabbentaucher, oder?
Ich glaube, es war der Krabbentaucher. Ich bin mir gerade selber nicht so sicher. Aber alle ist genial, finde ich.
Es gibt auch ein paar echt schöne Zungenbrecher. Und zwar, was ist, du hast...
Ich habe es mal aufgeschrieben, aber versuch mal vorzulesen.
Thyonoprogne rupestris.
Ich habe leider vergessen, welche Art das war.
Rupestris heißt Fels auf jeden Fall. Felsenschwalbe ist das.
Ja, Felsenschwalbe, ja. Sehr gut, genau.
Ich habe auch noch einen mitgebracht und zwar, man muss dazu sagen, als Kind, ich war riesen Papageien-Fan und mit meinem besten Kumpel und meinem Bruder, wir waren so schon so ein kleines Vogelbusiness so ein bisschen drin und haben dann auf manchen Busfahrten immer so abwechselnd lateinische Namen von Vögeln gesagt.
Okay.
Was ein bisschen nerdy, was auch sehr nerdy war, ja. Und mein Lieblings war der Ziegensittich. Das ist nämlich Kyanoramphus novaezelandiae.
Ah ja.
Der neuseeländische Ziegensittich.
Ah ja, ja. Cool.
Ja, so cool. Wir waren sehr cool.
Also, ich meine, dafür sind wir ja auch da, ne? Wir sitzen ja alle in einem Boot, sag ich mal. Ja, und genau, ganz oft haben wir in diesem Podcast auch schon über Arten gesprochen und Artkonzepte und Hybridisierung und ähnliches. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, was definiert eigentlich eine Art? Also, was macht eine Art eigentlich aus? Und da gibt es ganz verschiedene Artkonzepte eigentlich. Also, es gibt nicht die Definition für eine Art. Was wir oft schon gesagt haben, ist auch, Arten werden zum Beispiel bezeichnet als Gruppen, die sich untereinander nicht fertil fortpflanzen können. Das ist, glaube ich, das biologische Artkonzept, was früher sehr häufig in der Schule angewendet wurde, aber mittlerweile noch sehr viel erweitert wurde.
Also sie können Nachkommen zeugen, aber ob die dann fertil, also die dann auch Nachkommen zeugen können, das ist entscheidend.
Genau. Und deswegen gibt es nämlich angepasste Artkonzepte, nämlich das sogenannte phylogenetische. Das ist wieder ein bisschen so zungenbrecherisch und so. Das heißt aber nichts anderes. Phylogenie ist einfach die Abstammung und das Verwandtschaftsverhältnis. Und da geht's dann ein bisschen mehr auch rein, wo sind die Arten verbreitet auf der Erde? Können die sich überhaupt miteinander paaren zum Beispiel? Und wir wissen auch heute, dass es sehr viele Arten gibt, die tatsächlich auch Nachkommen bilden, die fruchtbar sind. Also das ist kein Ausschlussprinzip für eine Art zum Beispiel.
Beispiel Nebelkrähe oder Rabenkrähe. Sehr bekanntes Beispiel, die eben an ihrer Übergangszone, die ungefähr an der Elbe verläuft, hybridisieren und auch fertile Nachkommen zeugen, aber als zwei Arten angesehen werden mittlerweile.
Genau, und da sind wir schon auch bei einem Thema, was sehr wichtig und sehr interessant ist, auch in der Vogelwelt. Das sind die sogenannten Schwesternarten. Also Nebelkrähe und Rabenkrähe sind Schwesternarten. Sie sind sehr nah miteinander verwandt, können sich auch fortpflanzen, aber sie haben es irgendwie geschafft, zum Beispiel sich immer noch als getrennte Population zu halten. Also in Westdeutschland sind die Rabenkrähen vornehmlich anzutreffen und in Ost- und Norddeutschland sind das vor allem die Nebelkrähen. Und es gibt noch ein paar andere schöne Beispiele in Deutschland, zum Beispiel der Sprosser und die Nachtigall. Also optisch kann ich die beiden eigentlich gar nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Sie sind sehr, sehr ähnlich und man sieht sie kaum. Aber die Stimme ist ein klein bisschen anders und so läuft es dann auch mit der weiteren Fortpflanzung. Also ein Sprosser-Weibchen sucht sich eben den Gesang von einem Sprosser-Männchen und die Nachtigall klingt ein bisschen anders und wird dann, obwohl sie quasi gleich aussieht, ne, das nennt sich sexuelle Selektion, dann eben nicht.
Genau. Da gibt es noch ein anderes Beispiel, ein schönes Gartenbaumläufer und Waldbaumläufer. Auch die finde ich immer schwierig auseinanderzuhalten im Feld. Also im Buch geht das noch, wenn man weiß, worauf man achten soll, aber im Feld ist das schon ein bisschen schwieriger. Und da sind die Gesänge aber sehr unterschiedlich. Also die kann man sehr gut unterscheiden. Und auch da haben dann die Weibchen entsprechend in der Regel die Präferenz für die eigene Art.
Es gibt einen schönen Satz im Svensson-Vogelbuch, da steht nämlich: imitieren einander.
Ja, auch schön.
Das macht es natürlich nicht einfacher. Weißt du, was das Schwestertaxon vom Menschen ist?
Das Schwestertaxon vom Menschen? Ja. Ich meine, dass der Schimpanse genetisch zumindest am dichtesten dran
genau,
ist.
Genau, Schimpansen und Bonobos, das sind unsere Schwesterarten. Die sind sogar, also Schimpansen und Bonobos sind näher mit Menschen verwandt als mit Gorillas. Also wir sind ganz, ganz, ganz nah mit denen verwandt. Wir teilen uns einen gemeinsamen Vorfahren. Also man kann, im Prinzip ist die richtige Aussage nicht, wir stammen von den Affen ab, sondern wir haben mit den Affen einen gemeinsamen Vorfahren.
Hm. Ja, und dann hört man ganz oft im Zusammenhang mit Arten auch sowas wie Unterarten und Hybride. Und das ist, glaube ich, ein Problem der Systematik, dass dieser Artbegriff ein künstlicher Begriff ist, den wir uns ausgedacht haben, um das Leben irgendwie zu kategorisieren. Also ich glaube, das sprechen wir aus jeder Menschenseele, dass wir es lieben, Ordnung zu halten. Also ob das zu Hause ist oder eben in der Wissenschaft, wir müssen alles irgendwie in Schubladen stecken und klassifizieren.
Genau, als nett oder böse einstufen oder Freund oder Feind. So auch eben, also es macht es halt deutlich leichter, wenn man das systematisch ordnen kann. Also ne, Martin, ich finde, du hast es irgendwie gut gesagt, Menschen lieben es, irgendwas zu ordnen oder sortiert zu sehen. Und das ist in der Biologie, aber auch je nachdem, welches Artkonzept man anguckt, also gar nicht so einfach. Ein Beispiel, wir haben den Hausrotschwanz, den Vogel des Jahres 2025. Der hat zum Beispiel 5 bis 9 Unterarten, je nachdem, welche Quelle und ne, wo da die Grenze gesetzt wird, von Portugal bis Zentralasien. Und die westlichen Unterarten, die aber noch zu der Art gehören, würden uns optisch gar nicht, würden wir sagen, nee, das ist doch eher ein Gartenrotschwanz, aber die gehören auch zur Art des Hausrotschwanzes.
Und das ist ganz interessant, habe ich letztens gelesen, da vermutet man auch, dass die vielleicht aus Hybridisierung Gartenrotschwanz, Hausrotschwanz hervorgegangen sind, konnte man aber genetisch nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Also die sehen sich optisch sehr ähnlich, sind aber trotzdem genetisch voneinander getrennt. Aber
können die hybridisieren? Also
die können auch
sich
hybridisieren,
paaren, Haus-
genau.
und Gartenrotschwanz und können die auch fertile Nachkommen schaffen?
Ja, echt? Die schaffen fertile Nachkommen und es ist tatsächlich so, dass es verschiedene Präferenzen gibt. Im Norden sind zum Beispiel die Hausrotschwänze häufiger, da gibt es mehr Hybridisierung mit Hausrotschwänzen und im Süden ist es andersrum. Also je nachdem, welche Art häufiger vorkommt in einer Gegend, da gibt es dann sozusagen auch wieder Auskreuzungen. Ist also super komplex.
Okay.
Da werden auch ganze wissenschaftliche Abhandlungen zugeschrieben.
Du bringst gerade mein kleines Schubladensystem hier durcheinander.
Ja, also ihr seht, die Systematik ist zwar da, sie hilft uns, Dinge zu ordnen, aber sie ja, ist manchmal etwas hinderlich und Grenzen können nicht immer klar gezogen werden, was auch okay so ist, weil das eben in der Natur ja keine festgetackerten Grenzen immer gibt. So.
So. Ich habe vorhin das Wort Schwestertaxon benutzt. Taxonomie, vielleicht bringen wir das mal kurz, was das eigentlich ist. Das ist nämlich die Lehre der Klassifikation.
Und früher hat man das ganz oft gemacht mit Hilfe von Merkmalen. Also wie sieht ein Tier aus oder eine Pflanze oder ein Organismus? Und dann hat man sie beschrieben und dann hat man anhand der Merkmale, die gemeinsam sind, festgelegt, ja, okay, die sind miteinander verwandt, die gehören zu einer Gruppe und so weiter. Und seit einigen Jahrzehnten ist die Genetik sehr wichtig in dieser Taxonomie, in der Klassifizierung von Lebewesen. Und da konnte man ganz oft auch sogar kryptische Arten unterscheiden. Also kryptische bedeutet, das sind Arten, die man vorher nicht als zwei verschiedene Arten angesehen hat, weil sie sich so ähnlich sehen. Aber anhand der Gene konnte man dann plötzlich erkennen, Mensch, die sind eigentlich schon weiter auseinander, als man das morphologisch, also vom Äußeren, abgesehen hätte.
Man musste auch einige Sachen, die man so optisch zueinander geteilt hat, wieder auflösen. Also gutes Beispiel, auch in den deutschen Namen steckt das noch drin. Unsere ganzen Meisen sind eigentlich nicht alle supernah miteinander verwandt. Es gibt die eigentlichen Meisen, wo auch Kohl- und Blaumeise und Tannmeise und so weiter zugehören. Aber die Schwanzmeisen oder die Beutelmeisen oder die Bartmeisen, das ist eine ganz andere Gruppe. Also die sind eigentlich gar nicht, das sind eigentlich keine Paridae, also keine eigentlichen Meisen.
Und wenn ihr mal in alte Vogelbücher guckt, dann seht ihr zum Beispiel, dass Kohl- und Blaumeise damals noch die Gattung Parus waren. Und heute ist diese ganze Gattung eigentlich aufgelöst. Und jetzt sind alle Meisen, die wir so haben, in verschiedenen Gattungen, mehr oder weniger. Und früher war das immer noch leichter. Da konnte man die wissenschaftlichen Namen recht schnell lernen. Heute ist es etwas schwieriger. Heute ist zum Beispiel die Blaumeise nicht mehr Parus, sondern Cyanistes cerulea und nicht mehr Parus
cerulea. Schön gesagt.
Ja, genau.
Es hat aber auch Artzugehörigkeiten gezeigt oder Verwandtschaften, die vorher irgendwie nicht so optisch offensichtlich sind. Zum Beispiel Papageien und Falkenartige. Falkenartige sind nämlich gar keine Greifvögel, sondern eine eigene Ordnung und die sind recht nah mit den Papageien verwandt. Oder, wir denken an unsere schöne Swiftie-Folge, die Segler, die eigentlich gar keine Schwalben sind, aber auch so aussehen, was total interessant ist. Da haben sie sich innerhalb der Evolution, haben sie ähnliche Merkmale unabhängig voneinander entwickelt. Das nennt man konvergente Entwicklung. Sie haben sich beide in so eine ökologische, in die ähnliche ökologische Nische bewegt, sind aber gar nicht miteinander verwandt. Segler sind nämlich eine ganz andere Ordnung. Während Schwalben Singvögel sind, sind Segler eine eigene Ordnung, wo auch die kleinen Kolibris zugehören. Sehr schön.
Ja, und man kann sich natürlich auch fragen, woher stammen eigentlich die Vögel ab? Was sind die Vorfahren? Was ist der letzte gemeinsame Vorfahre der heutigen Vögel? Und dann würdest du sagen, Fabian, wenn dich jemand so was fragt.
Dann würde ich sagen, die Dinos, die sind ausgestorben, bis auf die Vögel.
Genau. Tatsächlich ist es so, die Vögel sind die direkten Nachkommen der Dinosaurier. Und damit sind natürlich die Landsaurier gemeint, weil es gibt ja noch die Flugsaurier und die Meersaurier oder die, ja, wie heißen die eigentlich? Meeressaurier. Das sind also alles nochmal einzelne Gruppen. Aber die Landsaurier sind die direkten Vorfahren der Vögel. Und das leuchtet auch ein, wenn man sich mal den Urvogel oder verschiedene Urvogelarten anguckt. Das berühmteste Beispiel ist eigentlich der Archaeopteryx. Den könnt ihr in Berlin sehen, im Naturkundemuseum dort. Da liegt das Original, eines von 11 Exemplaren, was sehr gut erhalten ist. Und da sieht man, dass dieses Fossil Federn hatte. Und zwar Federn, wie man sie heute bei modernen Vögeln sieht. Also mit asymmetrischer Struktur, sodass sie wahrscheinlich auch fliegen oder zumindest segeln konnten. Wir haben ein verwachsenes Schlüsselbein.
Und sie gehören, anders als man glauben würde, gibt es zwei so große Landsauriergruppen, die Vogelbeckensaurier und die Echsenbeckensaurier. Und sie stammen aber nicht von den Vogelbeckensauriern ab, sondern von den Echsenbeckensaurier, genau. Wo auch der bekannteste, der Tyrannosaurus Rex.
Ja, und ihr kennt das wahrscheinlich aus den ganzen Jurassic und Jurassic World und Jurassic Park Franchise-Filmen. Da wurden dann auch zuletzt in den aktuellsten Folgen oder Filmen die Dinosaurier ganz oft mit Federn dargestellt.
Stimmt. Ja, und dieser Archaeopteryx war so ein bisschen der Missing Link, so das Bindeglied, wo man dann weiß, okay, ne, da hat sich das mit den Federn entwickelt. Es gibt ja jetzt auch da diverse Theorien und ist auch mittlerweile belegt mit den Velociraptoren und Co., dass die auch mit den Federn, sie auch schon Federn hatten. Und ja, da war der Darwin nicht ganz unbeteiligt. Ich habe einen kleinen Fun-Fact noch rausgesucht, weil 100 Jahre vor Darwin hat ein Franzose, das war der Baron Buffon oder Georges-Louis Le Creux, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat 100 Jahre vor Darwin eigentlich schon diese Evolutionstheorie aufgestellt. Das war aber zu einer Zeit, wo die Kirche auch sehr, gut, die war aber in Darwin auch noch sehr stark, aber der ist gar nicht so durchgedrungen, aber der hat das eigentlich 100 Jahre vorher. Und Darwin kannte die Bücher auch, hat aber gesagt, das hat er erst gelesen, nachdem er seine geschrieben hat.
Okay, interessant, wusste ich nicht. Ja, ich würde sagen, damit runden wir das Ganze einfach mal ab mit Darwin und Buffon oder wie er auch hieß. Und vielleicht war das etwas trockener das Thema als üblicherweise, aber wir fanden das sehr interessant, auch um euch mal ein bisschen diese Systematik der Vögel und die Systematik der Lebewesen etwas näher zu bringen. Also ich persönlich finde das super faszinierend, auch zu sehen, wer ist mit wem verwandt und was hat sich woraus entwickelt.
Ja, und so ein bisschen Dino-Wissen, das gehört als Vogelgucker oder Vogelguckerin auch so ein bisschen dazu. Also wir verstehen uns ja hier auch als Ausbilder für gutes Vogelwissen. Genau, also jetzt wisst ihr, das sind eigentlich Dinos, die ihr da vor euch seht. Und übrigens, die heute nächstlebenden Verwandten der Vögel sind Krokodile. Und ich finde, auch mit der Geschichte nochmal einen Grund mehr, sie zu schützen. Und damit schließen wir hier diese kleinen Evolutionsexkurs und kommen zum Nabelgezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Heute beim Nabu-Gezwitscher haben wir euch zwei Sachen mitgebracht. Eine Sache, die 125 Jahre Vogelschutzfeier vom Nabu. Das ist nämlich ein Vortragsabend, da haben wir auch schon mal in der Folge 39 darauf hingewiesen. Da könnt ihr am 6. Dezember von 17 bis 20 Uhr online an einem kostenlosen Vortragsabend teilnehmen. Und da gibt es Präsentationen zur aktuellen Lage der Vögel und Impulse, wie kann ich wirksamen Vogelschutz umsetzen. Und auch der NABU-Präsident wird zu Wort kommen und mal Hallo sagen. Da könnt ihr bei Zoom teilnehmen und anmelden könnt ihr euch unter nabu.de/125-Jahre-Vogelschutz.
Ja, und dann haben wir noch ein zweites Gezwitscher. Da geht es um ein Bleiverbot. Und zwar ist das eine große Kampagne internationaler Organisationen, wie zum Beispiel BirdLife Europe. Auch der NABU ist ja ein BirdLife-Partner. Und da geht es um das völlige EU-weite Verbot von Blei in der Jagd und in Freizeitaktivitäten wie Schießen und Angeln. Also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe früher ja auch geangelt tatsächlich. Und
Martin,
da war Blei ein verbreitetes Gewicht für die Angelschnur. Ne? Ja, und das landet dann aber allzu oft in der Natur. Und das wisst ihr vielleicht, Blei ist also toxisch und zwar sehr, sehr toxisch. Und es gibt tatsächlich giftfreie Alternativen, vor allem im Jagdbereich. Und ja, es geht um die Unterstützung der Mitgliedstaaten für ein Verbot innerhalb der EU. Und ja, diese Kampagne möchte eine breite Aufmerksamkeit schaffen für das Thema und die Problematik einfach mal vor Augen führen. Und die erste Phase dieser Kampagne wird eine Petition sein, die 3 Monate lang läuft. Die startet jetzt im November. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei unter banletnow.com. Also ban wie verbannen, B-A-N, let ist Blei.
Wir verlinken euch das in der Show.
Genau, wir verlinken euch das. Ja, oder also auch unter dem Hashtag banletnow auf Social Media.
Macht da gerne mit, Blei, wenn das erstmal in die Nahrungskette kommt. Ich meine, es ist auch in die Umwelt nicht gut fürs Wasser. Wenn es in der Nahrungskette ist, dann gibt es auch ganz schlimme Videos, wie dann Seeadler an einer Bleivergiftung sterben, weil sie das eben mit der Nahrung dann aufnehmen. Genau, also macht da gerne mit. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie, dem Bird of the Day. Martin, wer macht den? Ich habe gesagt, wir streiten uns live drum. Oder wir machen es abwechselnd.
Wir machen es abwechselnd und du spielst erstmal ab.
So, mach.
Du betätigst jetzt echt erstmal dein Fingerchen, ne? Also es geht um das Tiefe, ne? Nicht um das Zwitschernde im Hintergrund.
Und der macht sogar irgendwie seinen Namen nach, wenn man es weiß.
Interessant. Also ich hätte es nicht gewusst. Ich habe nämlich diesen Vogel noch nie eine Lautäußerung tätigen hören. Also es ist ein flugunfähiger Laufvogel, so viel können wir schon mal sagen.
Er gehört zu den Urkiefervögeln. Also die Vögel werden getrennt in die Neoaves, das sind die Neukiefervögel. Dazu gehören ungefähr 95% aller Vögel. Und nur ein paar Vögel gehören zu den Urkiefervögeln und so auch unserer.
Also ein sehr ursprünglicher Vogel, oder? Also
ja,
um mal beim Thema der heutigen Folge auch zu bleiben. Ja, und der hat eine Scheitelhöhe von 1,40 Meter. Also das schließt schon mal sehr viele andere Vogelarten aus.
Ich glaube, 1,40 Meter große Laufvögel in Deutschland sind relativ begrenzt. Es ist auch was eigentlich nicht unbedingt hier heimisch ist, sondern eigentlich aus Südamerika kommt.
Genau, und überall in Deutschland kann man den nicht antreffen, sondern nur in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es nämlich eine kleine Population. Sollen wir es mal auflösen?
Ja, komm.
Es ist der Nandu.
Genau. Hast du den? Du hast ihn noch nicht gesehen.
Ich habe den noch nicht gesehen, nee.
Ich war mal in der Region und habe Vogelfallen gesucht, illegale, und mit einem Kumpel, und wir kamen dann, sind da so rumgelaufen. Wir wussten theoretisch beide, haben wir nicht dran gedacht, dass es dort schon Nandus gibt in dieser Region. Sind da so hergelaufen, kam so ein Hügel hoch, auf einmal standen so 10 Nandus vor uns.
Verrückt.
Das war echt das war eine offene Monokultur, Landwirtschaftslandschaft. Und die sind da rumgelaufen und dann waren die weg. Ich weiß nicht, der Mais war auch noch ganz klein. Also bis heute ein Rätsel.
Ein Wunder. Also ganz faszinierende Vögel auch, kommen eigentlich ursprünglich aus Südamerika, leben dort in der Pampa, glaube ich, also in Argentinien und Chile. Und im Jahr 2000 sind sie in Lübeck aus einem Gehege entkommen und so konnten sie sich dann bei uns etablieren als kleine Population. Sind, glaube ich, die erste Art, die wir vorstellen, die eigentlich gebietsfremd ist, also ursprünglich nicht in Deutschland vorkommt.
Es gibt noch eine andere Nandu-Art in Südamerika, das ist nämlich der Darwin-Nandu. Und die hat er entdeckt, er hat noch ein Darwin-Fun-Fact. Darwin hat sehr viele Tiere auch gegessen. Also er war sogar während seiner Studienzeit in so einem Club, wir essen ganz kuriose Tiere. Und den Darwin-Nandu hat er auch probiert und dann hat er aber ein Stück von dem Fleisch wohl auch untersucht. Und da kam raus, dass es eine andere Art ist, wie auch immer er das gemacht hat. nämlich der Darwin-Landung.
Ja, vielleicht noch ein letzter Fakt. Es waren mal, glaube ich, im Jahr 2019 bis knapp 400 Tiere, die dort in Norddeutschland gelebt haben. Dann wurde er ins Jagdrecht aufgenommen, der Nandu, und jetzt gibt es noch 70 Tiere.
Okay, aber wenn wir das zu zweit machen, wird das richtig lang. Die Kategorie, das gefällt mir. Ich habe sogar noch einen Fun Fact, dann spielen wir die Stimme nochmal ein. Und zwar, nieder mit dem Patriarchat, Nandus, da kümmern sich die Männchen um den Nachwuchs. Okay, es ist nicht unbedingt nicht Patriarchat, dass ein Hahn ganz viele Weibchen hat, aber da wird ein Nest gebaut und dann legen alle Hennen ihre Eier in das Nest und sind dann weg und das Männchen kümmert sich dann um bis zu 40 Eier. Also meistens ist es deutlich weniger, aber in Extremfällen ist das schon dokumentiert.
40 Eier und 40 Küken, ne?
So, und jetzt hören wir nochmal in den Ruf, in den Gesang von den Männchen und achtet mal drauf, wenn man möchte, kann man das so ein bisschen Nandu, Nandu. Halt in einer ganz dunklen Tonfrequenz. Wir hören nochmal rein. Nandu.
Ja, und wenn ihr den nochmal hören wollt, in Bild und Ton sehen wollt, dann schaut doch mal bei Social Media vorbei. Da wird der Bird des Tages nochmal gefeatured.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns, aktiviert das kleine Glöckchen und natürlich empfehlt uns weiter.
Schreibt uns auch gerne wie immer an vogelpodcast@nabu.de. Wir freuen uns auf euer Feedback.
So, und damit war's das. Folge 40 ist aufgenommen und wir wünschen euch alle einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und macht's gut. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.